Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldstudie, dem etwas anderen Jagdpodcast über Persönlichkeit und Ethik. Ich bin Claudia, mich kennt ihr bestimmt, wenn ihr euch zumindest die anderen Folgen angehört habt. Und ich spreche mit meinen Gästen hier ganz ungeschnitten und transparent über die Dinge, die Jäger wirklich bewegen. Und ich habe euch heute die Alina mitgebracht.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Claudia. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, sehr gerne. Kurzer Hintergrund. Magst du einmal ganz kurz sagen, wer du bist, woher man dich vielleicht kennt?
Genau, also man kennt mich wahrscheinlich auch von Instagram. Früher unter Jägermeisterin, wo ich es noch mit meiner besten Freundin zusammen gemacht hat. Und jetzt mittlerweile alleine. Und ja, meinen Jagdschein habe ich seit 2018 und bin so im Großraum Norddeutschland unterwegs.
Großraum Norddeutschland, also alles.
Ja, dadurch, dass ich doch irgendwie mal wieder Wohnortwechsel habe, habe ich mittlerweile Bremen, Hamburg, Mecklenburg und das südlichste ist Göttingen, in den ich zur Jagd gehe. Deswegen, ja, man kann es nicht so spezifizieren im Moment.
Aber super spannend. Ich meine, da oben gibt es ja viel Niederwild. Vielleicht kurz, woher wir uns kennen. Wir haben uns, ich glaube, es ist schon... Es war letztes Jahr, bei diesem DJV-Influencer-Treffen kennengelernt. Yeah. Weil ich weiß, du hattest deinen Hund dabei, ich hatte meinen Hund dabei, dazu Alina hat dort Kurzhaar. Ich glaube, 3 mittlerweile, ich weiß es gar nicht.
Ja, es hat nochmal gewechselt, genau. Also aktuell sind es jetzt 2, aber da ich ja gezüchtet habe, war eine Zeit lang eine 3. auch da. Ja, aber genau, wir haben uns da kennengelernt und ja, Deutsch Kurzhaar ist eine kleine Bubble und man ist sich irgendwie direkt sympathisch.
Voll. Genau, ich würde mal sagen, wir steigen direkt ein. Wer du bist, wissen wir jetzt. Magst du einfach mal erzählen, wie du zur Jagd gekommen bist?
Ja, also tatsächlich komme ich aus einer komplett nicht jagdlichen Familie. Also mein Onkel hat irgendwann, glaube ich, mit Mitte 50 als einziger in der ganzen Familie auch erst seinen Jagdschein gemacht. Und bei mir war es tatsächlich damals ausschlaggebend, meine beste Freundin, die sagte, oh, irgendwann will ich mal einen Jagdschein machen, weil mein Freund hat auch einen. Und naja, 2 Wochen später saßen wir dann in so einem 8-Wochenenden-Kurs. Also ja, ganz unspektakulär. Und ich war tatsächlich früher auch wirklich eine Anti-Jägerin, muss ich sagen. Ich hatte Jäger im Freundes- oder Bekanntenkreis in der Schule. Ich fand das ganz schlimm irgendwie. Und naja, aber irgendwann bin ich dann auch offener geworden und habe gesagt, okay, wir gucken uns das Ganze mal an und warum das Ganze so gemacht wird. Und ja, das ist dann irgendwie, sag ich jetzt mal, von Interesse über Hobby zur kompletten Leidenschaft geworden, die irgendwie 80% des Alltags einnimmt.
Ja, also gerade wenn man Hunde hat, ne?
Ja, definitiv.
Du hast gerade gesagt, du kommst von der anderen Seite. Was war für dich so der ausschlaggebende Punkt, dass du offen für die Jagd geworden bist? Gab es da irgendwas, wo du das festmachen kannst?
Also ich war immer so ein Natur-Draußen-Mensch, das schon, aber ich fand es halt irgendwann ja ganz spannend, mal so hinter die Kulissen zu gucken, weil ich dachte mir so, okay, dieses Fotografieren vor toten Tieren oder andere Dinge, das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange und den einen oder anderen kannte man halt doch irgendwie auch durchs Engagement im Naturschutz und da ich eigentlich so ein sehr tierlieber Mensch bin und auch mehr über, ja, man kennt sie ja klassisch irgendwie Dammelt aus dem Streichelzoo und so, aus dem Tierpark, die einfach diese Tiere näher kennenlernen wollte, genau, habe ich dann gesagt, ja, warum nicht? Und da dann auch noch meine beste Freundin irgendwie so der Trigger mit da war und gesagt hat, hey, ich habe da auch mega Bock drauf, war es halt auch irgendwie einfacher, sich dann so ein bisschen mitreißen zu lassen, ja.
Ja, schön. Also ich finde gerade solche Entwicklungen halt schön, ne? Weil ich meine, ich hatte sie auch diese Narrative, so oh, der böse Jäger. Und viele haben sie ja heute auch einfach noch. Deswegen ja auch der Podcast, dass wir ein bisschen dahinter gucken. Deswegen coole Geschichte und schöner Werdegang. Ich würde auch sagen, wir gehen gleich rein in die Fragen. Was würdest du sagen, bis heute war dein prägendster Moment in deiner jagdlichen Laufbahn?
Ich würde sogar sagen, da gibt es so, also 3, also natürlich irgendwie so das erste Stück, finde ich. Das ist ja immer, das bleibt einem einfach für immer in Erinnerung und dass man einfach das erste Mal bewusst auch ein Leben nimmt, das war schon krass. Also das war irgendwie zwischen, ja, Erleichterung, Ehrfurcht, Angst, Freude, alles irgendwie gleichzeitig an Emotionen. Das ist auch, würde ich jetzt mal sagen, so emotional der krasseste Moment einfach gewesen, weil es sehr viele verschiedene Gefühle auf einmal waren. Und dann hatte ich glaube, vor 2 Jahren, ich bin ja auch schnell auf den Hund gekommen. Also wir hatten immer Hunde in der Familie, aber den ersten eigenen Jagdhund, sind wir durchs Revier getingelt, bei Bremen, haben so ein kleines Klepperchen gemacht und da war einfach so das perfekte Zusammenspiel, ne? Der Hund hat vorgestanden, der Fasan ist abgestrichen, ich konnte den Fasan schießen und der Hund hat ihn mir gebracht. Also da war schon, wo ich dachte so, also das ist für mich einfach, da geht fast eigentlich nichts drüber. Das war wirklich so das, worauf man dann immer mit dem Hund hingearbeitet hat und das dann alles gepasst hat, das war wirklich ein unfassbar schöner Moment. Und jetzt ganz aktuell, vor 4 Wochen war ich in den Bergen und durfte meinen ersten Rothirsch schießen. Überhaupt
Boah,
erst
was
mein
heißt?
zweites Stück Rotwild. Ja, das war wirklich Wahnsinn. Und das ist ja auch nochmal eine ganz andere Jagd, wirklich. Also total beeindruckend, allein schon so von der Landschaft, die Berge, der Morgen. Und da hat dann eben auch alles gepasst und ich durfte, also ne, meinen ersten Hirsch dann auch noch in den Bergen. Ich glaube, das wird auch nie wieder irgendwas toppen. Aber das waren so, ja, sage ich jetzt mal so die, glaube ich, 3 Momente, die mir einfach für immer irgendwie so jetzt auf der Festplatte eingebrannt sind.
Ja, mega. Also es sind ja auch wirklich, also klar, erstes Stück. Ich meine, du hast uns nicht gesagt, was es war. Also wenn du magst, kannst du es gerne erzählen. Bin ich voll bei dir. Und dann auch, also wo ich gerade gedacht habe, was du meintest, ja, dieses Zusammenspiel mit dem Hund. Na, das ist ja wieder dieser Punkt. Na, ich sage ja dieses, ich jage, weil ich Tiere liebe. Und da haben wir halt eben die Tierliebe mit dem eigenen Tier. Na, das ist ja lange Arbeit, bis der Hund so funktioniert, wie man ihn funktionieren haben will, funktionieren haben möchte. Und dann aber auch dieser Punkt, okay, zur Jagd zu gehen. Na, da wieder die Wertschätzung gegenüber dem Tier, das man jagt. Na, ich meine, der Hund arbeitet ordentlich, bringt das alles, kein Tierlein und so weiter. Mega. Okay, klar, Bergjagd ist schwer. Bergjagd und erster Hirsch ist, glaube ich, schwer irgendwie zu
Ja,
toppen.
definitiv. Ja, also mein erstes Stück Rehwild war damals so ein, also es war das erste Stück, war ein Stück Rehwild, das war ein Rehbock, ein ganz kleiner veranlagter Gabler. Und ich weiß noch, wie ich auf dieser Kanzel saß, natürlich schon mit Handy, und mein Pächter mir geschrieben habe, darf ich den wirklich schießen? Guck, 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 guck. Und dann habe ich ihm immer 500 Bilder geschickt, nochmal hier durchs Fernglas, da vom Fernglas. Also der hat auch bestimmt locker eine Viertelstunde, 20 Minuten ganz entspannt vor mir geäst. Und ich habe mir 100 Mal die Versicherung geholt, dass ich jetzt dieses Stück schießen darf. Und habe es dann ja am Ende auch gemacht. Und das war wirklich einfach, ja, Wahnsinn. Und also ich glaube, das war auch irgendwie 2 Wochen nach dem 1. Mai oder so. Also wir haben im Winter den Jagdschein gemacht und haben dann natürlich zum 1. Mai in die Jagdsaison gestartet. Wir waren auch, glaube ich, jeden Tag draußen, weil jetzt war so endlich Jagdschein, endlich raus, endlich los. Und wir waren da so irgendwie euphorisiert und das ist dann halt irgendwie nach 2 Wochen, ich glaube, ich war fast jeden Morgen, jeden Abend draußen irgendwie. Ja, das hat dann so wirklich komplett so reingezogen in diese Jagdbubble.
Also auch so richtig erarbeitet.
Ja, definitiv. Also ich hasse früh aufstehen.
Kann
Also
ich nachvollziehen.
so morgen anzukommen, auch eigentlich nur im Sommer so maximal 2, 3 Mal vor. Normalerweise gehe okay, ich lieber abends dann raus. Aber da war es wirklich so, ne, ich will jetzt endlich jagen und ich will mein erstes Stück schießen und es dann auch irgendwie mit allem drum und dran aufbrechen, verwerten und ja, da einfach ganz tief eintauchen, weil man lernt ja natürlich alles irgendwie in der Theorie. Und wir haben auch, glaube ich, im Jagdschein irgendwie ein Stück, ein Schwarz, also ein Frischling haben wir, glaube ich, einmal aufgebrochen. Aber das ist ja nichts, wo man sagt, okay, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Und da war man natürlich jetzt irgendwie auch heiß drauf, eigene Erfahrungen zu sammeln.
Das einfach alles mal selbst zu machen, ne?
Ja,
Richtig,
genau.
richtig schön. Gibt es denn eine bestimmte Erfahrung, die dich in deinem Jagdstil oder in deiner Einstellung ganz stark geprägt hat?
Also ich finde es. Also jetzt nicht so sehr meine eigenen. Also ich finde, ja, okay, also so zweiseitig. Einerseits habe ich natürlich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, im Sinne von schlechten Schuss gehabt, das Stück ist abgegangen und ich wusste, okay, den hast du jetzt irgendwie weit von geschossen und wir haben das Stück aber erst am nächsten Tag gefunden, obwohl es nicht so weit vom Anschuss weg war. Und da war natürlich auch, dann war natürlich erstmal wieder viel Unsicherheit da, was sich aber irgendwann wieder gewandelt hat, aber was einfach dafür nochmal gesorgt hat, dass man einfach sehr lange darüber nachdenkt, bin ich mir jetzt zu 100% sicher oder nicht, weil diese Situation möchte ich nicht nochmal haben. Und andererseits habe ich aber auch schon auf Drückjagden oder Treibjagden andere Schützen erlebt, die nicht so nach meinem Sinn gehandelt haben und wo man auch sagt, okay, es ist einfach krass. Man muss sich immer vor Augen führen, wir schießen hier mit scharfer Munition und so Sicherheit ist einfach für mich das A und O. Und da gab es auch so ein, zwei Situationen, wo ich auch gesagt habe, da komme ich nicht mehr und habe für mich selber auch gesagt, das möchte ich auch auf gar keinen Fall, weil es ist einfach, also ist vielleicht auch so ein bisschen Bundeswehr belastet, sage ich jetzt mal. Aber ja, dieses Handling mit Waffen und so, da, also bei manchen schlage ich da immer den Kopf über, die Hände über den Kopf zusammen. Und das ist aber für mich so ein Riesenfaktor, weil das meiste, was irgendwie dann Schlimmes passiert, sind Unfälle. Und das muss man nicht haben. Aber also deswegen ist für mich ein ganz großer Aspekt dieses Sicherheit und Handling in der Jagd und einfach sich auch sicher im Schuss zu sein.
Ja, ich finde schön, dass du da von beiden Seiten kommst. Also da erstmal danke für deine Offenheit. Na, das ist Thema Fehler zugeben. Fehler passieren. Klar wollen wir alle nicht und klar tun wir alle oder sollten alle zumindest. Es versuchen, das zu vermeiden. Also danke, dass du da so offen bist von deiner Seite und sagst, okay, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, aber ich habe auch dann die Unsicherheiten gespürt und gespürt, okay, ich muss wieder was machen, um wieder sicher zu werden. Na, da diese Sicherheit, aber dann auch dieser Punkt, wie du gerade gesagt hast, gerade Gesellschaftsjagden, wie handeln die anderen ihre Waffen? Unfälle und das versuche ich auch immer meinen Leuten zu erklären. Nicht das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass euer Schuss daneben geht, sondern das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr einen Menschen erschießt. So,
Das ist definitiv der Fall, ja.
und das lesen wir ja immer und immer wieder in irgendwelchen Zeitungen. Jäger erschießt Jäger und ich glaube, letztes Jahr war das so schlimm, wo, glaube in einem Monat drei Unfälle passiert sind. Und das bin ich voll bei dir, muss nicht sein. Und die letzte Podcast-Folge, also nach der du rauskommst, behandelt genau dieses Thema. Also, ohne dass du sie jetzt kennst, finde ich das immer schön, wenn die Leute unabhängig genau auf diesen Punkt kommen.
Ja, vor allen Dingen auch mit Hunden ist ja genau das Gleiche. Also ich verstehe nicht, wie Leute immer noch Hunde in Drückjagdwesten erschießen können. Also ich meine, die laufen mittlerweile irgendwie wie so eine Discokugel durch den Wald und dass da immer noch Unfälle passieren. Und dann, also ich kenne es auch aus dem direkteren Umfeld tatsächlich gar nicht mal so weit weg, wo die Leute dann aber auch nicht mal den Anstand haben und irgendwie sagen, okay, ich bringe dein Tier noch zum Tierarzt oder was kann ich irgendwie für dich tun, sondern sich versuchen, der Situation zu entziehen und das unter den Tisch zu kehren, finde ich, geht halt gar nicht. Also klar, Fehler passieren immer,
Ja,
aber
aber
man
wenn
muss
ich,
halt dazu
was ich
stehen.
mich wirklich auch frage, also wenn ich Thema einen Hund erschieße, der aussieht wie eine Discokugel, wie viel Fehler ist da noch dabei? Also das ist das, was ich mir denke. Ich erinnere mich da, ich glaube, das war auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, erinnere ich mich, da ist ein Bild rumgegangen. Das kennst du bestimmt, ich meine, es war ein Terrier mit einem, in Anführungszeichen, sauberen Blattschuß. Das ist auf jeden Fall rumgegangen, ganz schlimm, und alle haben sich zu Recht aufgeregt. Und da frage ich mich wirklich, also wie viel Fehler ist noch dabei oder ist da jemand dabei, der Hunde einfach nicht leiten kann? Also, und das finde ich noch schlimmer als, also Fehler sind schlimm genug, gerade wie du schon gesagt hast, wenn Waffen drin sind. Und da sollten wir alle uns an die Nase packen, trainieren und Sicherheit leben. Weil wie oft schaut man von vorne in den Lauf und hört, naja, ist doch sowieso leer.
Also für mich war es auch ganz krass im Jagdschein. Also in der Bundeswehr lernt man halt, die war den Lauf immer nach unten zum Boden. Und da wurde ich das als erstes erstmal richtig zusammengeschissen, warum ich denn den Lauf und auf dem Boden halte, weil die Jagd trägt ja die Waffen immer um. Und ja, aber das ist also ist für mich das A und O, weil ja,
Ja,
passiert einfach
guter
zu
Punkt.
viel.
Genau, und das ist eben der Punkt. Wenn wir alle sicher sind, haben wir Außenwirkung. Es steht halt nicht mehr in der Zeitschrift Hund erschossen, Jäger erschossen, beziehungsweise es steht ja dann, es löste sich ein Schuss, wo wir wieder bei dem Thema sind, Schüsse lösen sich nicht einfach, sondern die werden ausgelöst. Ja, das zieht ja dann wieder Kreise. Und deswegen mega cool, dass du es hier ansprichst. Weil ich weiß, mittlerweile auch den Podcast hören Leute, die nicht jagen. Da finde ich es einfach schön, weil eine schlechte Nachricht verbreitet sich halt 1000-mal mehr als diese eine gute Nachricht, dass wir da schön gegenarbeiten können.
Ja, vor allem finde ich es auch echt so, also wenn du sagst Nichtjäger, ne, ich meine, dass wir ja jetzt auch so offen darüber reden und auch was in der Jägerschaft irgendwie schief geht und dass solche Unfälle passieren, da hatte ich früher immer das Gefühl, sowas wurde immer versucht, nicht nach außen zu tragen und das unter den Teppich zu kehren und dass es bloß keiner mitkriegt und weiß und so, dass das Jagd irgendwie so ein graues Loch bleibt, wo die Leute irgendwie tun und machen und das von außen reingeguckt wird. Und ja, ich glaube, auch dadurch gibt es einfach deutlich mehr Zulauf, weil man einfach offen mit seinen Fehlern umgeht und die Leute somit auch verstehen können, was passiert und was nicht passiert. Und das macht es halt einfach greifbarer.
Ja, und die ganze Transparenz, die halt jetzt auch durch Thema, ich meine, du bist selbst sehr aktiv in den sozialen Medien, die halt einfach dadurch kommt, ne, die halt auch wieder Bewusstsein schafft. Mega gute Antwort, bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Genau, kommen wir mal zum zweiten Block, Thema Ethik und Verantwortung. Jagen ist für viele eine Passion, für viele eine Verantwortung. Wo würdest du dich da einordnen?
Boah, also am Anfang fand ich es echt, also man denkt so, ja, okay, jetzt ist man Jäger und was bedeutet das eigentlich? Also mittlerweile habe ich, glaube ich, gefühlt, manchmal bin ich auch ein bisschen traurig rum, aber keine Zeit mehr für andere Dinge, weil es einfach ja super viel Zeit in Anspruch nimmt, wenn man das halt wirklich vollwertig betrachtet und nicht nur einfach, ich erlege ein Stück, sondern ich kümmere mich um mein Revier, ich kümmere mich um mein Niederwild und so weiter. Und ja, also ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Also klar, ich trage die Verantwortung irgendwie dafür, dass dann Gleichgewicht ist oder dass das Niederwild eine Chance hat. Gleichzeitig habe ich da ja aber im ersten Blick drauf gar keinen Vorteil jetzt großartig von, aber ich mache es, weil es halt meine Passion ist, weil mir die Tiere da irgendwie am Herz liegen. Und klar, ich kann einen Fuchs den Balg verwerten, aber am Ende des Tages ist der große Vorteil, den ich halt daraus ziehe, dass ein Hase, dass mittlerweile Rebhühner und Fasanen und sogar Feldwachteln, die ein oder andere, die man mittlerweile jetzt bei uns hier im Revier sieht, einfach eine Chance haben. Und ja, das ist, glaube ich, beides, also Passion und Verantwortung.
Voll schön, ja, dann habt ihr den großen Vorteil im Norden. Hier ist, also ich meine, mein Revier, wir liegen auf 600 bis 700 Metern.
Ja.
Hier, also wir haben Hasen. das ist halt so. Und das war es dann halt auch schon. Ne? Und ich würde gerne, hätte ich mehr Niederwild, aber ich hatte das auch in einem Podcast mit der Jägerschmiede, hat man auch darüber geredet. Also ich habe sehr viele Füchse. Wir bejagen sie halt auch nicht stark. Es gibt nicht so 100% den Grund hier, weil eben nicht so wirklich Niederwild vorhanden. Da muss man dann schon bei mir weiter südlicher wieder so im Münchner Raum gehen. Aber halt auch dieser Punkt, okay, soll ich jetzt mal einen Fuchs, zwei Fuchs, drei Füchse rausschießen, ist halt auch nichts geholfen. Ne?
Ja.
Da ist so, ja, Verantwortung für dort, wo sie vermehrt vorkommen, definitiv fürs Niederwild, aber Thema auch Passion, ne? Ihr geht ja da oben auch viel mit Flinte jagen, was hier halt wiederum nicht so oft stattfindet. Na, aber da halt auch Verantwortung für, und das ist immer das, was mich so ärgert, wenn irgendjemand mir irgendwas über mein Revier erzählt, wo ich mir denke, du kennst mein Revier gar nicht. Verantwortung für seine, also ja, für seine Tätigkeit und für seine Region zu nehmen. Ja. Wenn ich jetzt drei Füchse im Jahr schieße, dann brauche ich mich nicht hinstellen und sagen, oh ja, ich bin so ein guter Niederwildjäger. Wenn ihr da oben aber halt exzessive Raubwildbejagung macht, dann habt ihr halt schön gleich diesen Blickwinkel mit auf einmal kommende Arten, die sonst halt der absolute Verlierer sind in dieser Kulturlandschaft, die wir haben.
Ja, und vor allen Dingen sind es ja nicht nur bejagbare Arten, sondern auch Kiebitze und also es ist mittlerweile halt super viel geworden und das Schöne ist eben auch daran, man hat hier so ein bisschen, sag ich jetzt mal, die Luxusposition, weil auch alle Reviere mitziehen. Also ich weiß zum Beispiel, ne, ja, in Göttinger Umkreis und so, also da ist halt super viel Landesforsten, die schießen einfach kein Raubwild und dann kannst du in einem Feldrevier so viel Gas geben, wie du möchtest. Klar, du wirst immer irgendwie eine kleine Ecke hinbekommen, wo es vielleicht ein bisschen funktioniert, aber das, was man hier großflächig schafft, wirklich an Niederwild hochzuziehen, Und auch an anderen Arten, die davon eben profitieren. Ne? Also wenn wir wieder so, sag ich jetzt mal, bei so Umbrella-Species, weißt du, wenn du den Fasan haben willst, dann tust du was dafür und davon profitiert halt auch der
Ja.
Kiebitz. Und das funktioniert hier halt viel, viel besser, weil hier alle gemeinsam wirklich eine starke Raubwildbejagung machen, als wenn sich einer halt irgendwie einen Arm und ein Bein ausreißt und versucht, was zu tun, aber es zieht keiner mit.
Voll cool, also gerade wenn das auch so auch dann geht. Gibt es denn einen bestimmten Grundsatz oder Jagdethik, nach der du handelst?
Ja, das ist, also finde ich auch eine schwierige Frage, weil es ist immer so, es klingt immer so nach so einem Grundsatz, aber ich glaube, es sind halt so viele Dinge, die mit reinspielen. Und bei mir ist halt immer, also ich frage mich in dem Moment halt immer, mache ich das, also kann ich dieses Tier jetzt verwerten? Mache ich damit was? Also ich schieße kein einziges Tier, was dann irgendwie nur im Busch landet, sage ich jetzt mal. Also die Tiere werden mindestens immer zur Hundeausbildung genutzt. Weil ansonsten finde ich, gibt es keinen Grund dafür, es zu erlegen. Und ja, deswegen, also ich hinterfrage mich immer persönlich, okay, bist du dir jetzt 100% sicher? Weißt du, dass du einen sicheren Schuss antragen kannst? Weißt du, dass das hier vertretbar ist, was du tust? Wenn zum Beispiel, wir hatten vor 2 Jahren, ja, nee, letztes Jahr, glaube ich, brutales Hochwasser im Revier. Da sind natürlich etliche Hasen dran verendet und es gab keine mehr. So, natürlich gehen wir da nicht auf Hasen jagen, auch wenn man vielleicht hätte den einen oder anderen trotzdem schießen können, weil sie nicht ganz in die Brüche gegangen ist, die Population. Aber es ist halt immer, ja, ist das, was ich hier mache, ist das nachhaltig und kann ich damit selber auch leben, wenn es dann bei mir auf dem Tisch ist und wenn ich sage, okay, mir sind es hier gerade nicht genug Hasen, auch wenn ich sie jetzt schießen könnte, dann mache ich es halt nicht. Ja.
Also irgendwie gerade alles zusammengefasst, ne, geht los beim Verwerten, ne, also bei der
Ja.
Sinnhaftigkeit. So, Moment.
Yeah.
Geht los bei der Sinnhaftigkeit, aber auch eben drüber weiter, Thema Sicherheit, ne, kommt ja bei dir gerade immer wieder raus. Also trotzdem irgendwie alles in allem.
Yeah.
Aber schön. Also ich finde es super spannend. Ich meine, ich habe diese Frage jetzt schon vielen Leuten gestellt. Und ich dachte mir am Anfang, na, lasse ich die Frage überhaupt drin, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass alle weitgerecht sagen.
Ja.
Aber die wenigsten tatsächlich. Und deswegen finde ich eben so cool, jetzt kommt gerade wieder diese neue Ansicht rein, mit mal mindestens für die Hundeausbildung will ich das haben. Und wieder eben Thema Sicherheit. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Was würdest du sagen, also wenn wir zum nächsten Themenblock gehen, was war bis jetzt deine herausforderndste Situation, die du auf der Jagd erlebt hast?
Also, sag ich jetzt mal so, die mit herausfordernd sind natürlich auch immer die Arbeit mit Hunden in Bezug auf Jagd, weil natürlich, ja, so ein Hund hat dann einen eigenen Kopf und das funktioniert nicht immer so, wie man sich's vorstellt. Ansonsten muss ich sagen, bis auf dass ich selber vor einer persönlichen Herausforderung stand, dass ich dachte so, scheiße, du hast dieses Tier jetzt krank geschossen und du musst jetzt irgendwas tun. Und du weißt gerade, man ist ja am Anfang irgendwie auch in der Jungjäger, gut, jetzt weiß ich, was zu tun ist, aber in der Jungjägerphase war dann natürlich in dem Moment erstmal Überforderung, so, was mache ich jetzt? Oh mein Gott, dieses Tier quält sich jetzt deinetwegen. So, also würde ich sagen, ist so emotional, auf emotionaler Ebene gab es da ein, zwei herausfordernde Ereignisse. Weil ich, also ich habe danach auch wirklich noch lange, lange schlecht geschlafen. Und auch als ich meinen Reh krank geschossen habe und wir es am nächsten Morgen direkt nachgesucht haben mit einem Nachsuchenführer, habe ich, glaube ich, die ganze Nacht kein Auge zugemacht, weil ich mir dachte, oh Gott, dieses arme Tier leidet jetzt einfach nur deinetwegen. Und das war so für mich so Dinge, man merkt sich, ich meine, das ist jetzt über 5, 6 Jahre her und trotzdem sind sie immer noch da. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich dafür noch peinige und sage, oh Gott, hättest du nicht machen dürfen, aber trotzdem begleitet mich das immer noch. Deswegen und alles andere an körperlichem oder irgendwie auch, ja, es gibt ja so auf so vielen Ebenen, sei es Social Media ist ja manchmal eine Herausforderung gewesen oder ganz gerne auch die Elternherrschaften, die dir dann erzählen wollen, wie du als junges Mädel das so alles zu machen hast, weil du ja keine Ahnung hast. Aber ja, das sind ja alles Herausforderungen, mit denen, sag ich jetzt mal, lernt man irgendwie leben. Und das ist halt auch alles okay und da war auch nie irgendwie was, sondern ich finde so, die schlimmste Herausforderung ist halt so der Anspruch dann an sich selber und wenn es dann halt schief läuft und wie geht man damit um, ja.
Also ich finde es schön, dass du mehrere Herausforderungen ansprichst. Also ich sag mal physisch, emotional, sozial. Und ich bin da jetzt auch ganz großer Fan von dir, wenn du eben sagst, okay, am Ende des Tages ist aber immer halt mein Umgang damit, ne? Also wie gehe ich emotional damit um? Was macht diese Situation aus mir? Ne? Ich meine, wir haben genügend Leute, die halt einen Fehler machen und sagen, mir egal, mache ich morgen genauso weiter, wie ich gestern den Fehler gemacht habe. Deswegen schön, dass du dahin kommst, beziehungsweise mir die Frage so beantwortest, finde ich gut, weil ich sehe das ehrlich gesagt ähnlich. Na, und das ist eben dieser Punkt, Herausforderung. Ich meine, wie gesagt, gibt es verschiedene. Aber am Ende des Tages stehen wir halt im Mittelpunkt von dem Ganzen und haben die Entscheidung darüber, wie lasse ich die Situation an mich ran und was mache ich daraus.
Ja, definitiv. Und wenn man auch bedenkt, so die nächste Generation, die immer nachkommen und jagen, und ist ja einfach so, man holt sich seine Infos einfach aus dem Internet oder ja, ich meine, Instagram ist ja einfach da, so natürlich war, also wir haben damals auch uns irgendwie Jagdaccounts angeguckt und so weiter. Und es ist halt nicht immer alles irgendwie schön und toll und weiß ich nicht, man geht überall auf der Welt jagen und alles ist gut und man schießt und es liegt im Knall. So, es ist halt einfach nicht so.
Ja.
Und das finde ich halt auch ganz wichtig, das halt weiterzugeben, weil ich finde, so der Anspruch ist eh schon mal hoch und ich finde auch gerade, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie nur persönlich ist, aber ich als Frau habe auch immer sehr so diesen Anspruch gefühlt, so ja, das ist eine Frau, so da müssen wir jetzt sowieso auf die Finger gucken, weil die kann das wahrscheinlich nicht und so weiter. Und dann hat man oder hatte ich immer doppelt das Gefühl, sich irgendwie so beweisen zu müssen. Und irgendwann merkt man so, okay, das musst du gar nicht und jeder findet da irgendwie seinen eigenen Weg. Es ist halt nur wichtig, da einfach offen drüber zu sprechen, weil dieses Gemausche hat die Jagd halt in die Ecke gedrängt, aus der man sie jetzt gerade wieder rausholt. Und deswegen finde ich, glaube ich, es ist einfach ein super Kurs, auf dem man irgendwie bleiben sollte. Und es scheint auch zu funktionieren. Es gibt immer mehr Leute, die sich dafür interessieren. Und das tun sie sicherlich, weil die Leute offen darüber sprechen.
Definitiv. Und ich denke auch, da ist gerade ein ganz großer Wandel drin und dass eben die Leute, die sich damit trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen, da halt auch ihre Leistung und ihren Beitrag dazugeben. Und ich meine, gerade diese Generation der älteren Jäger, die das nicht tut, die eben aus der, ich sag mal, Geheimniskrämerei und wir reden nicht über Fehlern, da können wir ihnen keinen Vorwurf machen. Die wurden höchstwahrscheinlich so sozialisiert. Das gehört vielleicht auch einfach in dieses Zeitalter. Dass es aber auch in diesem Zeitalter bleibt und wir da vorangehen und da ist immer das, was mich meine größte Herausforderung, zumindest online ist, na, dieser Punkt auch einfach mal zu akzeptieren und die Leute machen zu lassen und nicht gleich wieder anzufangen, nee, das ist aber scheiße und du machst es falsch und ich kenne es alles viel besser und ich mache es aber nicht, weil du bist eh nur ein Selbstdarsteller. Dieses große Ganze da manchmal fehlt.
Ja, ich muss auch sagen, das ist, also die meisten, die auch nicht jagdlich irgendwie unterwegs sind, sind auch wirklich interessiert, wenn sie einen persönlich kennenlernen. Also ich hab ja vorher in Hamburg gewohnt. Ich habe niemanden getroffen, der ist irgendwie, der total abgeneigt war und so, ach du meine Güte, okay, gut, ich gehe jetzt irgendwie. Also klar waren das schon ein paar Skeptiker, aber es hat sich eigentlich jeder irgendwie dafür interessiert. Und ich habe eine andere sehr gute Freundin, die lebt vegan. Die sagt so, Alina, du bist der einzige Jagd-Account, den ich folge, so, weil ich dich supporte. So, ich finde es an sich nicht gut, aber das, wie du es machst, finde ich vertretbar. Und das, finde ich, sollte halt irgendwie, es muss nicht jeder gut finden, aber es sollte jeder sehen, okay, so wie wir es machen, ist es vertretbar und dann ist es auch in Ordnung.
Ja, und da ist auch wieder dieser Punkt. Ich meine, wenn du jetzt wo ankommst, wie es in den Wald hineinruft, rufst du auch heraus, ist es halt was anderes, als wenn du als Grießkram ankommst und die Leute erstmal anscheißt, dass ihr Hund nicht an der Leine ist. Anstatt wenn du sagst, ja, schöner Hund, aber wussten sie eigentlich? Ne,
Ja,
das
wir haben
finde
ja, ja. Also wir haben ja auch total viel mit so Spaziergängen zu tun, weil es ein Naturschutzgebiet ist. Und eigentlich, also Betretungsverbot tatsächlich. Und die Leute checken es halt auch ganz oft irgendwie nicht und sind mit den Hunden unterwegs. Und dann muss ich natürlich auch immer wieder hin und sage so, was machen Sie denn hier? Und naja, dann versuche ich natürlich auch erstmal ein freundliches Gespräch aufzufinden und dann so, ach so, ja, gut, okay, ja. Und dann verstehen die Leute das meistens und dann ist es auch für die in Ordnung. Also ich hatte auch da noch keine, ich weiß, es gibt auch härtere Begegnungen, sage ich jetzt mal, wo man wirklich so Hardliner trifft, aber die meisten sind dann doch ganz einsichtig eigentlich.
Ja, voll. Lass uns mal mit der nächsten Frage
Ja.
weitermachen. Also wir hatten schon ein paar Antworten drin. Also du, falls du dich wiederholst, nicht schlimm. Wie gehst du mit Druck, Fehlern und kritischen Momenten um?
Also ich muss sagen, so Druck habe ich am Anfang. Also ich bin selber auch ein sehr perfektionistischer Mensch. So der Anspruch an mich war wahrscheinlich immer höher, als irgendwer ihn an mich hatte von außen. Aber auch das habe ich, glaube ich, mit der Zeit einfach gelegt, weil man ja auch einfach seine Erfahrung sammelt. Man wird, sage ich jetzt mal, sattelfest in seinem Handling der Waffe oder im Verhalten von bestimmten Situationen. Also den spüre ich jetzt eigentlich nicht mehr. Kritik. Ich muss auch sagen, dass ich glaube, ich hatte einmal mit einer wirklichen, ja, Gegnerin, ja, eine Auseinandersetzung. So war auch dann eine Pattsituation, weil sie hat meinen Punkt nicht verstanden und ich habe gesagt, nee, deine macht auch keinen Sinn. So sind wir dann aber auseinandergegangen, gut war's. Was ich halt eher krass finde, ist, in der Hundeszene gibt es sehr viel Kritik, sehr viel Druck und sehr viel Kräftemessen, auch noch, sage ich jetzt mal so, alte Schule mäßig, wo man wirklich einen gefestigten Charakter haben muss. Und was ich auch da gelernt habe und gesagt habe, ich mache das so nicht und ich gehe meinen Weg, den ich so gehen will. Auch wenn dir 100 Leute erzählen, nee, nee, so funktioniert das nicht, so haben wir das noch nie gemacht. Und das sind wirklich Dinge, da muss man auch immer, oder muss ich auch immer wieder lernen zu sagen, so, nee, interessiert mich jetzt nicht, so, danke für deine ungefragten Tipps, will ich aber nicht. Also das ist wirklich so, Hundearbeit ist ein krasser Kritikpunkt, den, ja, ich glaube, den wird es auch noch lange so geben. Das ist wirklich, also Jagd war schon eine Bubble, aber diese Hundebubble ist nochmal brutal, wirklich, wo man sich auch fragt, Leute, es ist euer Hobby, so, wir machen das hier in unserer Freizeit, es soll irgendwie toll sein, aber alle zerfleischen sich ganz gerne. Schon spannend. Ja, und ansonsten bin ich, glaube ich, so mittlerweile ganz gut im Reinen mit mir, weswegen einfach vieles so an mir abprallt und ich natürlich auch immer den Vorteil habe, ich bin nicht irgendwie in Revieren unterwegs, so 20 Begeher sind oder so, wo es dann vielleicht auch mal irgendwie Clinch in WhatsApp-Gruppen gibt oder was auch immer, sondern es sind eigentlich immer eher der kleine Rahmen und ausgewählte, enge Freunde und deswegen ist es. Also hat für mich eigentlich Jagd bis jetzt nie den Moment gehabt, wo ich gesagt habe, so, oh, das geht mir alles so auf den Keks, ich weiß nicht, ob ich das weitermache.
Also du bist da eher so eigene Grenzen. Ich sag auch mal nein.
Ja,
Was ja
definitiv.
ganz oft schwierig ist. Also eigene
Ja.
Grenzen, eigenes Ding durchziehen. Und so wie sich's anhört, hast du dir da auch ein dickes Fell zugelegt.
Ja, muss, also ja, musste man tatsächlich leider auch. Und ich muss auch sagen, das ist auch erst so die letzten Jahre gekommen. Also die ersten, sage ich jetzt mal, 5 Jahre nach dem Jagdschein. Ich meine, man saugt, möchte natürlich auch alles irgendwie aufsaugen. Und ja, aber du fragst 10 Leute, hast 11 Meinungen und jeder weiß es irgendwie am besten. Und gerade als Frau. Und dann, naja, ich meine so. Klar, es ist immer witzig so, wenn irgendwie die alten Schuhwi-Sprüche rausgeholt werden, aber irgendwie halt auch nicht, wo ich mir dann denke so, ja, und da sage ich, und so früher hat man das dann nicht lächelnd runtergeschluckt und dachte sich, okay, du bist ja jetzt irgendwie zu Gast und hier auf der Jagd, wir machen es nicht, aber mittlerweile denke ich mir auch einfach so, nö, also warum sollte ich dem anderen das Recht geben, jetzt irgendwie über mich zu urteilen oder die Art, wie ich jage, nur weil er irgendwie denkt, sich das Recht rauszunehmen. Und das finde ich, geht halt auch einfach nicht. Weißt du, Leben und Leben lassen kann ja jeder machen, wie er es möchte, aber ich muss halt nicht allen irgendwie dann da reinreden.
Ja, und vor allem nicht in deinem persönlichen Rahmen. Also finde
Ja.
ich super wichtig, was du sagst. Ich hoffe, dass das viele junge Frauen hören, weil ich glaube, oder auch junge Männer, ich glaube, da ist gerade, ich sag mal, dieses Altersding, dieses Geschlechtsding noch ein Ding, auch wenn es, ich denke, deutlich weniger wird,
Ja.
weil, was klingt immer so gemein, aber die biologische Uhr da viel erledigt. Aber da auch wichtig, ne? Wie weit lassen wir überhaupt zu, dass jemand
Ja.
urteilen darf? super, also super, super wichtiges Learning, gerade hier in dem Podcast auf jeden Fall. Was würdest du sagen, was war für dich die wichtigste Lektion, die du in deiner jagdlichen Laufbahn gelernt hast?
Vor allen Dingen auch mir selber zu vertrauen. Ja, weil auch so Situationen, wo ich sage, okay, eigentlich glaube ich, bin ich hier gut abgekommen und ich bin der Meinung, das Stück müsste da und da irgendwie liegen. So, und dann gehst du zum Anschuss und du findest es. Und dann geht ja das Gedankenkarussell los und so weiter und so fort. Und da war es eigentlich in, sag ich jetzt mal, 99% der Fällen eigentlich immer so, dass es am Ende so war, wie ich es mir im ersten Moment gedacht habe. Man sich dann aber schnell verunsichern lässt, weil der Nächste dann fragt, so bist du dir dann sicher und so und gehen wir nochmal das hier ab und dann denkt man sich, okay, vielleicht war es doch anders und am Ende des Tages war es ja nicht. Also da habe ich ja auch gelernt, so der erste Impuls, den ich eigentlich immer hatte, das ist der richtige und da sollte ich mich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil dann passieren meistens im Nachhinein eher die Fehler und ja, also dieses Selbstvertrauen, okay, es ist schon so, wie ich es in Erinnerung habe oder ich lasse mich da jetzt nicht aus dem Sattel bringen und auch Dinge dann so durchzuziehen, also wo ich gesagt habe, okay, nein, wir holen jetzt hier einen Hund, wir gucken das nach, auch wenn man denkt so, ja, nee, das sieht gefehlt aus und war ja jetzt irgendwie auch nicht so die beste Situation. Und wo ich gesagt habe, nee, da gucken wir jetzt nochmal explizit nach. Und dann war es auch meistens so, dass es die richtige Entscheidung war. Also da sollte man sich dann auch nicht, wenn man für sich sagt, okay, ich fühle mich damit besser, dann sollte man das definitiv so machen und sich da auch nicht irgendwie von anderen beeinflussen lassen.
Ja, das auch, also ich meine, das, was du erklärst, also ich finde ich gut, dass Selbstvertrauen dein Learning ist, hat auch einfach einen wissenschaftlichen Hintergrund. Also es ist einfach, wie unser Gehirn halt funktioniert. Wir haben halt frische Gedanken und ab dem Moment, wenn die nicht mehr frisch werden, fängt unser Gehirn an, uns selbst zu belügen die ganze Zeit. Ja. Und dann gerade, ich hatte auch mal so eine Situation, wo das Stück abgesprungen ist und ich war so verunsichert, das war relativ am Anfang und wir hatten Schweiß und dann ist es, ja, hast du getroffen. Und dann habe ich bei den anderen aber beobachtet, je länger die Nachsuche gedauert hat, kam von denen, nee, hast du nicht getroffen, ist vorbeigeschossen. Und ich dachte mir so, das kann nicht sein. Und das ist einfach dieses frische Gedanken, die muss man eigentlich auch festhalten. Ich sage den Leuten immer, wenn euch sowas passiert, dann schreibt euch sofort auf, dass es passiert, dass ihr wisst, okay, in dem Moment, da konnte ich mir noch vertrauen. Und dann aber, wenn es ein paar Stunden später ist und bei dem Stück war, das haben wir am nächsten Tag mit einem sauberen Schuss gefunden, wäre halt ärgerlich gewesen, wenn wir nicht weitergesucht hätten. Und da wirklich zu sagen, okay, diese Gedanken sind die richtigen und danach arbeitet mein Gehirn eigentlich gegen mich, weil es fängt an, schön zu reden. Es fängt an, irgendwie mich selbst aus dieser Situation rauszubringen, weil unser Hirn einfach möchte, dass wir der Held in unserer Welt sind. Und dementsprechend können wir auf Erinnerungen irgendwann nicht mehr vertrauen.
Ja.
Und in solchen Situationen merkt man das halt extrem. Und ich weiß das doch wirklich wie heute, wie dann auf einmal der eine, der mit mir den Schweiß gefunden hat, gesagt hat, nee, hast du nicht getroffen. Wo ich mir dachte, vor einer halben Stunde standen wir doch gemeinsam an diesem Fleck. Ja. Wieso änderst du jetzt deine Meinung?
Und da, ja, vor allem, wenn es immer länger dauert, sondern man denkt sich so, naja, gut, okay, dann vielleicht doch nicht. Also ich weiß auch, dieses erste Stück, was ich krankgeschossen habe, die haben das, glaube ich, eine Dreiviertelstunde lang gesucht mit einem Schweißhund. Und der ist da gegangen und immer wieder verunsichert gewesen. Und ich so, ja, okay, vielleicht hast du es doch nicht getroffen. Und ich so, doch, der hat gezeichnet, das muss, also der hat auch Weitwund gezeichnet, das muss hier irgendwo sein. Wir haben eine Dreiviertelstunde gesucht und der Hund hat es auch super spät erst gefunden, weil es in einem Schilf lag. Und dann meinte der Nachsuchenführer, dass es sowas wie so eine Dunstglocke quasi entstehen kann und der Hund das dann auch nicht spezifisch zu einem Punkt zuordnen kann, sondern man da irgendwie sich dann so durchmogeln muss, um in diese Zentrale dieser Dunstglocke, sage ich jetzt mal, reinzukommen. Und da war auch so, ja, okay, also wir waren über eine Dreiviertelstunde unterwegs, wir so, ja, also der Hund wird auch langsam und weißt du, du bist über Stock und Stein, hast irgendwie langsam auch keinen Bock mehr, weil du denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. So, und dann aber ich so, nein, das muss irgendwo hier sein. So, und dann haben wir, glaube ich, am Ende über eine Stunde gebraucht, mit einem wohlgemerkten Schweiß und dieses Stück zu finden, was im Endeffekt auf gerader Linie nur 200 Meter vom Anschluss weg war. Aber ich meine, wir hätten es auch im Leben nicht gefunden, hätte man, weil wir waren, glaube ich, dreimal dabei, wir waren zu drittlos, wir waren dreimal dabei zu sagen, okay, wir brechen es jetzt ab, weil wir finden es nicht oder du hast es doch unterschossen oder so.
Ja. Na, und
Ja.
da Thema Selbstvertrauen, was in dem
Ja.
Moment passiert, und das ist immer mein Tipp, wirklich festhalten. Und wenn ich
Mhm.
schnell mein Handy raushole und mir
Ja.
aufschreibe, da bin ich abgekommen, Kugelschlag war da oder nicht, so hat es gezeichnet, in die Richtung ist es weg auf so viel Metern. Und dann habe
Ja.
ich was, wo mein Gehirn nicht reinfuschen kann,
Ja,
weil in dem
definitiv.
Moment habe ich es halt genauso geschrieben. Und
Mhm.
dann heißt es da, wie du schon gesagt hast, dann muss ich halt stark bleiben und sagen, nee. Ich bin mir sicher und ihr habt mir jetzt zu
Ja.
vertrauen.
Ja.
Ja, also sehr, sehr, sehr coole Lektion auf jeden Fall. Gibt es ein Thema, über das du heute anders denkst als zu Beginn deiner Jagdzeit?
Ich muss sagen, über Außenwirkung. Also am Anfang, also ich meine, ich bin ja dann von einem Anti-Jäger zu so einem richtigen Vollblutjäger geworden. Und so, ja, nach dem Motto, so, ja, so stellt euch nicht so an, so ein Erlegerfoto ist, also ne, ich finde es doch schön und bla. Und dass man halt einfach so Menschen, die, oder auch, weiß ich nicht, irgendwie mit den Hunden unterwegs war oder die halt auch mal auf Drückjagd mal irgendwie erzählt, dass die einen Waschbären fangen oder wie auch immer. Und da habe ich ganz am Anfang so ganz unbedarft irgendwie so drüber gesprochen, kann man in der Jägerbubble ja auch machen. Aber nach außen waren die Leute dann immer so, oh. Und wo ich gesagt habe, so, ja, was stellt euch jetzt so an? So, weißt du? Und gut, weil ich, ne, ich selber bin auch ein herrenfester Mensch, sage ich jetzt mal. Aber da einfach zu merken, okay, es ist nicht jeder so wie du oder es geht jeder auch anders mit dem Thema um und man muss einfach sensibel sein und nur weil ich sage, weil ich keine Ahnung von Anfang an auch irgendwie Blut sehen konnte oder was auch immer und das für mich einfach nicht so das Drama war, weil meine Erziehung vielleicht auch in Kindheit anders gewesen war, heißt es noch lange nicht, dass andere Menschen damit kein Problem haben. Und das habe ich auch ganz krass, also mit vielen Gesprächen und sage ich jetzt mal auch im Social Media Bereich gemerkt. Also ich hatte jetzt nie krassen Hate oder ähnliches, aber dass man einfach sensibel sein muss und sich auf den Gegenüber einstellen muss, weil ich möchte ja was von ihm. Ich möchte ja, dass er sich für mich interessiert und eine Toleranz für dieses, also einen Mindestnenner finden, irgendwie eine Toleranz für die Jagd zu entwickeln. Und das bekommt man halt hin, wenn man wirklich sensibel mit den Leuten ist. Und ich sage so, ja, aber wir müssen die sowieso schießen, weil die stehen auf dem Abschussplan und das ist Naturschutz und das wird hier das naturelle Gleichgewicht reguliert. So, das hilft aber keinem, der dafür nicht dieses ganze Hintergrundwissen und Verständnis hat und was da alles zugehört. Und diese, ja, Sensibilisierung für Nichtjäger ist, glaube ich, so was für mich ganz, ganz wichtig war und was mich dann auch sehr durch meine vegane Freundin so dahin gebracht habe, ich gesagt habe, okay, hey, man muss sich nicht immer einer Meinung sein, aber man muss halt so versuchen, dass sich beide irgendwie, ja, näher kommen und das tut man eben nicht, indem man irgendwie mit der Axt um sich haut, sondern indem man kleine Schritte geht, ja.
Richtig gut. Also auch was du da ansprichst, einer der größten psychologischen Fehler, die wir Menschen haben, neben dem, dass unser Gehirn uns eigentlich ständig belügt, ist, dass wir von uns selbst auf andere schließen.
Ja.
Und das ist so der Punkt, das können wir halt nicht machen, weil wir sind alle individuell, wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen, wir haben alle unterschiedliche Gene. Wir sollten nie, nie, niemals von uns auf andere schließen. Also ich habe
Ja.
täglich diese Diskussionen im Internet von wegen, so ein Scheiß, wer braucht denn sowas? Ja, nur
Ja.
weil du es nicht brauchst, heißt es nicht, dass es nicht vielleicht 95% der anderen brauchen könnten. Na,
Ja.
oder von mir aus 5%, wer auch immer. Aber es ist so eine dreiste Annahme, der Meinung zu sein, zu wissen, was andere Menschen brauchen können oder wie auch immer. Deswegen super gut, dass du das ansprichst, weil Thema Außenwirkung, nur weil es mich nicht
Ja.
stört, heißt es nicht, dass es den anderen nicht stört. Und nur weil es mich stört, heißt es ja noch lange nicht, dass das falsch ist, was der andere macht.
Ja, definitiv. Und da muss man halt, glaube ich, oder muss man auch einfach lernen, entspannt mit umzugehen oder auch gerade im jagdlichen Kontext einfach zu sagen, okay, dann nicht, weil manchmal sind ja dann auch wirklich hitzige Debatten und Diskussionen, die halt einfach nur daraus entstehen, weil sich so Meinungsverschiedenheiten so sehr versteifen und die Leute dann halt wirklich in so hitzige Diskussionen einsteigen, die auch am Ende nichts mehr mit Objektivität zu tun haben. Aber weißt du, wird man einfach mit sich im Reinen sein und entspannt sein und sagen so, okay, weißt du was, finde ich nicht gut, aber mach, wie du meinst, dann wird es, glaube ich, so viele Konflikte gar nicht geben, wenn es
Ja.
einfach die Leute, ja, leben und leben lassen werden. So. Also klar, da wo Fehler passieren, das sollte man auch ansprechen, aber der Großteil der Dinge sind meistens so, weißt du, was juckt mich das denn, wenn jemand anders irgendwie seinen Hund nicht leinführig hat und der die ganze Zeit den durch die Gegend zieht? Das ist ja nicht mein Problem. So, aber das ist halt auch so, ne? Dann regen sich andere darüber auf und man sich denkt, ja, also mich würde es stören, ich würde es abstellen, aber wenn er damit leben kann, ist sein Hund. Also.
Eben. So, ich hole mir keine Probleme rein, die nicht
Ja.
zu mir gehören,
Ja,
eigentlich. Also
genau.
zumindest sollten Leute das so machen. Ne? Und leben lassen, bin ich voll deiner
Ja,
Meinung. Egal.
ein Bekannter von mir hat immer gesagt, nicht meine Affen, nicht mein Zoo.
Ja, ich kann
Also,
das auch.
das ist wirklich ganz oft der Fall, ja.
Ja, definitiv. Ne? Und dann würden wir uns alle das Leben ein bisschen leichter machen, weil.
Ja.
Und den Blutdruck wahrscheinlich senken, weil es geht in emotionale Diskussionen und die
Ja.
schaukeln sich hoch und am Ende des Tages hat niemand was gewonnen, sondern alle nur Ressourcen verschwendet.
Ja, sehe ich auch so.
Bringt uns aber schön zum nächsten Thema. Welche Herausforderungen und Chancen siehst du für die Jagd in den nächsten Jahren?
Also ich glaube, die Jagd ist auf einem sehr guten Kurs, weil, also ich war oder würde sagen, bin ja ein Teil dessen, dass man zu diesem Wandel beiträgt und gleichzeitig habe ich ihn auch irgendwie so ein bisschen von außen gesehen, weil vom Nichtjäger zum, okay, was geht in dieser Social Media Bubble irgendwie ab und trotzdem dieses Offensein und irgendwo selbst seinen Platz zu finden. Und ich glaube, dass diese ganze Öffentlichkeitsarbeit einfach ein ganz, ganz großer Vorteil ist. Und ich glaube auch, das beginnt nicht alles auf Social Media, sondern halt auch einfach in der direkten Nachbarschaft, im direkten Umfeld. Gespräch, also auch in Hamburg habe ich ganz viele Gespräche geführt, wo die Leute dann am Ende immer geschrieben haben, ja, den Weihnachtsbraten kann ich dann bei dir haben, oder? Und das sind ja die Leute, weißt du, das ist ja dann so ein Dominoeffekt, wenn ich den in der Nachbarschaft anfange, dann geht er immer weiter. Und deswegen, also ich glaube, die größte Chance, die Jagd gerade bekommen hat, ist halt einfach sichtbar zu werden und laut zu werden, dem eine Stimme zu geben und nicht einfach nur, das sind halt irgendwie Jäger und sondern dass man einfach, ne, wie es die Bundeswehr geschafft hat, wieder Teil der Gesellschaft zu werden, so sollten die Jäger auch wieder Teil in der Mitte der Gesellschaft sein, weil es ist eben nicht der Jäger, sondern es ist meine Freundin, mein Nachbar, was auch immer. Und wir sind Teil des großen Ganzen. Und ja, deswegen sollten wir auch alle das irgendwie sehen, dass es auch dazugehört. So, weil Jagd ist einfach, macht den Menschen auch einfach aus. Und das sollten, auch wenn ich vielleicht irgendwie im Auto vor einem Büro sitze, Handys nutze und ja, mein größter Anteil von Natur irgendwie mein Stadtpark ist, sollte man halt irgendwie nicht vergessen, wo das alles herkommt.
Ja, richtig schön gesagt. Was, also jetzt haben wir Chance. Was ist die Herausforderung?
Also die Herausforderung ist, glaube ich, dass die Leute oder ja, ich ziehe mich selber ja auch dazu, dass man diszipliniert bleibt mit allen den Dingen, die halt jetzt noch kommen, zum Beispiel in Bezug auf Nachtjagd, so oder Wärmebildtechnik, allgemein Vorsatzgerätetechnik, dass man sich seine Werte und Grundsätze festlegt und komme, was der wolle, auch weiterhin danach handelt, weil es wird sicherlich die Versuchungen jetzt geben und Gesetzesänderungen und ja, keine Ahnung, Future-Szenario in 50 Jahren dürfen wir alle nonstop theoretisch 24/7 jagen, ob Nachtsicht oder nicht genutzt wird, ist da egal. So, und da muss man sich selber einfach disziplinieren. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass Themen wie Ethik besprochen werden, sie jeder für sich definiert und dann auch standhaft bleibt in all den Dingen, die, glaube ich, einfach auch aufgrund des Technikfortschritts einfach noch kommen werden.
Also diese ganzen Versuchungen weg von der
Ja.
Weitgerechtigkeit, denen zu widerstehen und fair zu bleiben und nicht, keine Ahnung, sich auf die Kanzel hocken, Future-Szenario und
Ja.
irgendwie die Waffe aus dem Fenster halten und irgendwo auf den Knopf drücken.
Ja, definitiv, weil ich glaube, dann wird einfach, ja, dann ist es auch einfach so, dass irgendwie es nicht mehr Jagd ist im Einklang mit der Natur, sondern dann führe ich halt irgendwie Krieg gegen das Wild. So, wenn ich
Ja,
sage,
ja.
okay, ich gehe halt irgendwie raus, bis an die Zähne bewaffnet, am besten lasse ich vorher noch die Drohne fliegen, guck, wo sich die Tiere irgendwie befinden und ja, lauf
Stelle
dann
ich
als Soldat. Ja.
den Jäger außen rum und
Genau, so. Also wir sollten halt irgendwie nicht, sag ich jetzt mal so, Soldaten des Waldes sein, sondern halt irgendwie im Einklang mit der, so weit wie es natürlich möglich ist, irgendwie im Einklang damit leben.
Ja, da war vor kurzem ein interessanter Artikel. Ich weiß nicht mal, welche Zeitschrift. Ich meine, es war Venari, der den rausgebracht hat, dass wir eigentlich schon das Technik-Peak erreicht haben.
Ja,
Ja. Und
also
das
wenn man
auch schon.
alles so zusammenzählen würde, was man hat und was
Ja.
möglich wäre jetzt schon, dann könnte man, glaube ich, schon sehr viel Schabernack treiben, wenn man es darauf anlegen würde. Und da müssen wir halt selber so hart zu uns bleiben und zu sagen, nein, das mache ich nicht, weil das gehört sich einfach nicht, das ist nicht weitgerecht und das möchte ich nicht.
Ja, da sind wir wieder beim Anwender, der
Ja,
darüber entscheidet.
definitiv, das ist so, ja.
Ja. Letzte Frage. Was für eine Botschaft möchtest du den Hörern des Podcasts mitgeben?
Ja, gute Frage. Ja, auf jeden Fall einfach, dass man die Jagd so, wie sie jetzt ist, einfach genießen sollte, dass ich jeden Tag durchs Leben gehe und hinter meinen Handlungen stehen kann. Und dann kann ich auch die Freude und das, was ja eigentlich dieses ganze schöne Jagdthema ausmacht, auch teilen und verdoppeln. Und ja, deswegen, ich würde einfach sagen, Fokus auf sich selber, Fokus auf die Dinge, die einem gut tun in der Jagd. Und dann wird, also ergeben sich super viele schöne neue Dinge. So war es bei mir irgendwie immer. Und dieses ganze Thema Neid und all diese anderen Dinge, die werden sich dann ziemlich sicher verflüchtigen und ja, einfach mit offenem Auge irgendwie so durch die Welt gehen. Ich glaube, das kann man nicht nur in der Jagd, sondern irgendwie so im Alltag umsetzen. Und da profitiert die Jagd, glaube ich, auch sehr von.
Sehr philosophischer Schluss auf jeden Fall. Aber bin ich auch voll bei dir, ne?
Ja.
Was wieder dieser Punkt, wenn wir uns auf uns selbst fokussieren und auf das, was wir
Ja.
Gutes tun können,
Ja.
ärgern wir uns auch gar nicht mal mehr so viel über die anderen.
Ja, das ist einfach der Fall, das stimmt.
Ja, sehr cool. Ich danke dir ganz herzlich fürs Rede und Antwort stehen. Ich fand es eine super spannende Reise durch deine Gedankenwelt. Möchtest du einmal den Hörern sagen, wo sie dich finden können? Für alle, die dich noch nicht kennen, wo sie dir folgen können, schreiben können, Hunde gucken können, was auch immer.
Ja, also für alle, die natürlich interessiert sind, freue ich mich, wenn ihr auf meinem Insta-Account alina.liebhoff vorbeischaut. Und für alle, die auch irgendwie immer Fragen zu Jagd, Hund, wie auch immer habt, ich bin da für alles offen und freue mich darüber. Und ja, von daher freue ich mich, dass ich hier sein durfte und das alles erzählen durfte und vielleicht auch ein paar neue Leute begeistern konnte dafür.
Auf jeden Fall. Also ich fand es super spannend. Genau, ich packe es auch nochmal in die Podcast-Beschreibung. Und sonst danke ich dir fürs Kommen und sage wie immer den Hörern, bitte bewertet den Podcast. Das würde mir am allermeisten helfen.
Sehr gerne.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal und macht's gut. Ciao, ciao.
Vielen Dank, ciao.